Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du es mitten unter uns bist. Segne jeden Einzelnen, der heute im Gottesdienst sitzt. Ich danke dir, dass du uns siehst und dass du uns dienst. Amen. Herzlich willkommen auch von mir aus. Hebräer 13, 12 bis 14 zum Mitlesen. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zum Hingehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe so vier kleine Abschnitte. Das erste heißt, Jesus heiligt sein Volk. Das zweite, Jesus besiegt den Widersacher. Das dritte, Jesus schenkt Frieden. Und das vierte, Jesus lädt uns ein, seinen Weg mitzugehen. Obwohl es vier Punkte sind, versuche ich auf jeden Fall, mich an die vorgegebenen 20 Minuten zu halten. Ja? Gut, also, weltweit gibt es circa 8,5 Milliarden Menschen. Nebenbei, ich kann mich erinnern, als vor kurzem in den Nachrichten der Arzt Dr. Leon Weintraub, einer der letzten Holocaust-Überlebenden, interviewt wurde, weil er im Bundestag ein hochinteressantes Zeugnis gegeben hat. Und ein Satz, so ungefähr inhaltlich, ist bei mir hängen geblieben. Dass er gesagt hat, bei allen Menschen, egal welcher Hautfarbe, ja, unter der Haut sind alle Muskeln, alle Gefäße, alle Adern gleich. Kann man es nicht erkennen, ja, ob das ein schwarzer Mensch war, weißer, grüner, gelber. Ne? Also alle Menschen sind gleich aufgebaut von Gott. Ein herrliches Zeugnis für unseren Schöpfer. Und von diesen 8,5 Milliarden Menschen zählen sich 2,5 Milliarden zu den christlichen Religionen. Wie viele Menschen sich nun von diesen 2,5 Milliarden zu Jesus Christus persönlich bekennen, das lässt sich statistisch ja nicht erheben. Aber Gott hat einen ganz genauen Blick dafür. Aber ich bin darüber erstaunt, dass Milliarden von Menschen die Bibel lesen können und zu jedem Einzelnen spricht Jesus. Zu jedem einzelnen Menschen. Im ersten Moment dachte ich, das ist da unvorstellbar. Ja, ist sowas möglich? Ist Gott so Multitasking-Gott? Und im zweiten Moment sehe ich einen Menschen vor mir, der 30 bis 40 Billionen Körperzellen hat. Muss ich mir vorstellen. 30 bis 40 Billionen Körperzellen. Bei dir, bei mir. Von denen täglich 60 Millionen absterben und sich erneuern. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk und diese Zellen finden sich in den verschiedenen Gliedmaßen wieder von uns. Gesteuert von meinem Gehirn, von meinem Kopf. Ich kann das Bild Jesu vom Haupt und den vielfältigen Gliedern viel besser verstehen. Jesu Leib ist ein weltweiter Leib. Jede Zelle im Leib Jesu hat einen persönlichen Kontakt zu Jesus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus heiligt sein Volk, er heiligt seine Leute. Hebräer 13, Vers 12, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. Jesus hat sein Volk geheiligt. Er hat die Menschen, die ihm nachfolgen, geheiligt. Er hat die Menschen angesprochen, herausgerufen aus einer Welt, die von Gottes Widersacher im Griff gehalten wird. Wir sind heilig, wenn wir zu Jesus gehören. Reingewaschen durch sein Blut. Wir sind heilig, weil jeder von uns ein Teil seines weltweiten Leibes geworden ist. Und dabei spielt die Hautfarbe, die Nationalität oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession überhaupt keine Rolle. Wir sind nicht heilig, weil wir unsere Heiligkeit selbst erworben haben. Nein, sondern weil Gott sie uns durch seinen Sohn geschenkt hat. Und Geschenke sind nur dann Geschenke, wenn der Beschenkte nichts, aber auch überhaupt nichts dazu tun kann. Sozusagen unverdient. So hat Gott sein heiliges Volk auf dieser Welt und wir gehören dazu. Jesus heiligt sein Volk. Jesus besiegt den Widersacher. Zweiter Abschnitt. Weshalb wird hier im Hebräerbrief geschrieben, gelitten vor dem Tor? Jesus hätte gelitten vor dem Tor. Ja, Golgatha war damals vor den Stadttoren Jerusalems. Aber für einen Juden hat das noch eine viel tiefere Bedeutung. Es handelt sich hier um einen Opferritus, der Opferritus im Alten Testament, der von den Juden auch heute immer noch gefeiert wird, im Yom Kippur, im September. Und zwar in 3. Mose 16 steht, da wird er beschrieben, es geht um das höchste Opfer für das ganze Volk Israel. Einmal im Jahr sollte der hohe Priester, in 3. Mose 16 war es der Aaron, 2 Ziegenböcke vom Volk nehmen und Lose über sie werfen. Das erste Los entschied, welcher Bock für den Herrn sein soll. Dieser Bock musste geschlachtet werden und Aaron musste das Blut in das Allerheiligste bringen und es auf den Deckel der Bundeslade sprengen. Das zweite Los zeigte den Bock, der für das Volk sein soll. Wenn Aaron wieder aus dem Zelt herauskommt, legte er diesem Bock die Hände auf und betete und brachte die Schuld des Volkes vor Gott und legte sozusagen die Schuld des Volkes Israel auf diesen Bock. Der zweite Bock, alle Sünden des Volkes. Und anschließend sollte er den Sündenträger lebendig fortschicken in die Wüste zu Aas-Asel, steht dort. Aas-Asel, was ist das für ein komisches Wort? Aas-Asel, also nicht der kleine Ort Asel hier in der Nähe, Aas-Asel. Und zwar, man weiß selbst nicht genau, was damit gemeint war. Aber in der Wüste war Chaos. Es war wie ein Chaos-Dämon. Und damals kannte man noch nicht den Widersacher Gottes, sondern da war es der Aas-Asel. Das sind die beiden zentralen Handlungen des Sühnetags. Der eine Bock wird geschlachtet, das Blut wird auf die Bundeslade gesprengt mit seinen Händen, auf den Deckel. Das ist ja die Lade, wo die 10 Gebote drin sind und der Stab des Aaron und die Engelflügel drüber sind. Und der zweite Bock, der wird nicht geschlachtet, sondern der wird die Schuld des Volkes symbolisch draufgelegt und er wird in die Wüste geschickt zu Aas-Asel. Und wer ist Aas-Asel? Für mich ist das kein anderer als der Widersacher Gottes. So werden 2 Böcke geopfert für die Schuld des ganzen Volkes Israel. Wahrscheinlich waren es auch tatsächlich noch Lämmer. Und für die Schuld aller Menschen, wissen wir, musste Jesus Christus sterben. Und er musste hinab in das Reich des Todes, dorthin, wo der Widersacher Gottes dachte, jetzt habe ich den Sieg über Jesus errungen. Und dann merkte er plötzlich, als Jesus wirklich kam, dass er die ganze Schuld der Menschheit auf ihn fiel. Er musste erkennen, dass der Tod und die Auferstehung Jesu seine Niederlage war. Ab jetzt konnte Jesus die Menschen aus der Finsternis des Widersachers befreien. In Johannes 1, 3, Vers 8 heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass ich die Werke des Teufels zerstöre. Dort, wo der Widersacher mir das Leben schwer macht, in Situationen, wo ich anfange, an Gott zu zweifeln, da muss ich mich direkt an Jesus wenden. Denn er hat diesen Widersacher besiegt und er möchte, dass wir diesen Sieg auch in unserem Leben erfahren. Es gibt wirklich Situationen, wo wir an Gott zweifeln. Bist du wirklich da? Handelst du wirklich? Habe ich das wirklich richtig gemacht, die ganzen Jahre, die ich jetzt schon mit dir lebe? Ein Zweifel, der gesät wird von dem Widersacher Gottes. Und da heißt es nur, schau auf Jesus, der hat diesen Widersacher besiegt. Und dieser Jesus, der schenkt uns Frieden. Der dritte Abschnitt. Wie heißt es in Vers 9 von Hebräer 13? Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Ein festes Herz. Das ist ein Herz, das im Frieden mit Gott ist. Das Herz ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Da ist der Ausgangspunkt von Unruhe und Zweifel. Das Herz ängstigt sich und dann rutscht mir das Herz wohin? In die Hose. Wenn aber Jesus zu meinem Herzen durchdringt, dann wird mein Innerstes ruhig und der Frieden Gottes kann sich in meinem Körper ausbreiten. Das ist nicht nur ein körperlicher Frieden, nein, dieser Frieden wirkt sich auch auf mein Umfeld aus. Das merken die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Das merken unsere Kinder. Das merken unsere Enkel. Ja, die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ein kleines Beispiel. Da berichtet mir eine Großmutter, eine Oma, eine junge Oma, kann man das sagen. Sie hat 2 Enkel, 8 und 6 Jahre alt. Und wenn die Enkel bei ihren Eltern sind, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, manchmal vielleicht auch so dagegen arbeiten, dann werden die Kinder aggressiv, laut, toben. Der Zweitklässler ist kaum in der Lage, zu Hause unter Aufsicht der Eltern die Hausaufgaben zu machen. Er kann nicht schlafen, weil er nachts unter seinem Bett seltsame Tiere sieht. Aber wenn die Oma, die schon seit Jahren mit Jesus lebt und seit Jahren auf jeden Fall auch für die Enkel betet, mit dem Zweitklässler die Hausaufgaben macht, dann kann er plötzlich konzentriert arbeiten. Und wenn sie mit ihm spielt, wird er ruhig und konzentriert. Als die Oma uns das erzählte, mir erzählte in unserem Hauskreis, dann dachte ich, ja, Herr Jesus, so ist es. Du schenkst dieser Frau Kraft zu beten, du schenkst ihr Kraft, auch gegen den Widersacher im Gebet anzugehen. Und das merken die Engel und sie werden ruhig und konzentriert und lassen sich auf dich ein. Ein festes Herz wirkt sich aus. Und was steht im Hebräerbrief? Welches geschieht durch Gnade? Es ist ein Geschenk Jesu an seine Leute, die sich ihm anvertrauen. Vertrauen wir uns täglich Jesu an und bitten wir täglich Jesu um ein festes Herz, damit sein Frieden in uns Raum gewinnt. Der Frieden ist immer wieder angefochten, denn der Widersacher ist da. Er ist besiegt. Aber er versucht immer noch ein bisschen anzugreifen. Was natürlich nicht heißt, dass nun alles Friede eitel und sonnig wird. In Vers 13 und 14 heißt es, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der vierte Punkt, Jesus lädt uns ein, seinen Weg mitzugehen. Obwohl der Widersacher besiegt ist, wird er versuchen, uns vom Gegenteil zu überzeugen. So werden Christen weltweit verfolgt, sie werden verleumdet und belächelt. Ich selbst unterstütze auch Open Doors, aber es gab und gibt sie auch jetzt noch Situationen, wo ich denke, Menschenskinder. Wenn ich dann sehe, wie da Christen leiden, wie sie vielleicht ins Gefängnis geworfen werden, weil sie die Bibel besitzen, denke ich, Menschenskinder, lebe dein Glauben doch ganz persönlich in deinem persönlichen Bereich und lass es deine Umwelt gar nicht merken, dann bist du doch in Sicherheit. Dann wird sich deine Familie nicht von dir trennen und auch die Religionspolizei wird dich nicht verhaften. Kennen Sie solche Gedanken? Sind solche Gedanken von Gott? Oder eher vom Widersacher. Aber die Geschwister zum Beispiel im Iran bitten um Gebetsunterstützung. Gerade in islamischen Ländern endet ein starker Glaube sehr oft in Isolation oder gar Gefängnis. Manchmal gibt es auch Mordanschläge. Und das zieht sich durch die gesamte Christenheit hindurch. So fing es bei der Urgemeinde an. Wir lesen es in der Apostelgeschichte 7, die Steinigung des Stephanus. Ihr kennt die Geschichte, ne? Wie der Saulus auf die Klamotten der Steiniger aufpasst und der Stephanus gesteinigt wird und dann auch noch schreit, er sieht den Himmel offen, sieht Jesus neben Gott stehen, so wird es beschrieben, wahrscheinlich hat er es gerufen und gesagt, er sagt, vergib ihnen ihre Schuld, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann starb er und wurde sofort aufgenommen in den Himmel, in das Reich Gottes, zu Gott. Und es ging dann weiter über die Gladiatorenkämpfe im alten Rom. Weiter in der Christenheit. Ich habe die Märtyrerakten mal gelesen, die sie aufgeschrieben waren. Und da wird erzählt von einer jungen Christin in Lyon, in Frankreich, die in ein Netz gewickelt wurde, um anschließend in der Arena den wilden Stieren vorgeworfen zu werden. Ja, sie wurde raus, die Stiere haben mit ihr Pingpong gespielt. Sie war halb tot, wurde sie zurück in die Arena gebracht. Und da soll sie gefragt haben, weil sie nur halb tot war, wann geht es denn endlich los? Sie hatte es überhaupt nicht gemerkt, wie sie gequält wurde. Und im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Protestanten in Frankreich massiv verfolgt und auf Galeeren gepfercht. War jemand von euch schon mal in Aigues-Mortes in Südfrankreich? Frage? Ja? War jemand schon mal da in Aigues-Mortes? In Aigues-Mortes ist ganz große Touristensehenswürdigkeit, wenn ich gleich einmal reinkomme, bei so einem großen Parkplatz, ist der Tour de Constance, Turm des Widerstandes. Und den kann man besichtigen. Und dort wurde, ich weiß nicht mehr genau, Mitte des 18. Jahrhunderts, Marie Durand als junge Frau eingekerkert. Und sie lebte dort fast 3 Jahrzehnte in Gefangenschaft. Und mit ihr 28 andere Frauen. Und die hat sich die ganze Zeit über, Seelsorgerin war sie für die Frauen. Und sie hätte nur sagen müssen, ich widerrufe. Und wurde wieder zur katholischen Staatsreligion. Aber das hat sie nicht getan. Ihr Bruder wurde gefoltert. Ihr Vater wurde hingerichtet. Also die ganze Familie wurde verfolgt und hat es nicht überlebt. Und oben ist ein Brunnen, ein Loch auf jeden Fall, wo man dann runter gucken kann, ganz oben auf dem Turm. Resisté ist dort eingeritzt in die Steine. Und man erzählt sich, dass das hier Marie Durand reingeritzt hat, was so viel heißt wie Widerstand leisten. Und sie war ganz bei Jesus und konnte Widerstand leisten. Heute hören wir solche Berichte aus Nordkorea, aus dem Iran, aus Nigeria und so weiter. In ganz vielen Ländern der Welt. Viele Live-Berichte gibt es auf dem Open-Doors-Tag, der dieses Jahr am 16. Mai in Karlsruhe stattfindet. Eins ist ganz sicher. Wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, wo Zeugnis gegeben wird, da gibt es immer auch Widerstand. Vielleicht liegt es an diesem Widerstand, dass wir Christen in unserem Land so wortkarg geworden sind. Im Vers 13 und 14 heißt es, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es ist eine Einladung an uns alle, seine Schmach, seine Verleumdung mit ihm zu tragen. Jesus erinnert uns daran, dass wir hier auf dieser Welt kein Zuhause haben. Es klingt richtig, es lässt sich jedoch nicht so einfach leben. Wenn es heißt, wir haben eine zukünftige Stadt. Uns gehört das Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem. Wir hängen am Leben und vergessen dabei, dass wir in, mit und durch Jesus das ewige Leben schon erhalten haben. In allen Schmerzen und allem Leid dieser Welt haben wir einen guten Hirten. Und da muss ich Jesus immer wieder drum bitten, mach es mir deutlich, dass wir eine himmlische Heimat haben, die sich hier und jetzt schon bemerkbar macht, indem wir unter dem Schutz Jesu stehen. Jeder Einzelne von uns unter dem Schutz Jesu, er gibt uns seine Kraft, er gibt uns seine Stärke, auch wenn es an manchen Punkten schwierig wird. Amen.